weniger im Korb, wenn wir einkaufen gehen, und das Portemonnaie ist hinterher auch leerer. Die Nachrichten mit Josefine Grützmacher.
Die Inflation in Deutschland ist im Mai auf relativ niedrigem Niveau geblieben. Die Teuerungsrate lag im Mai unverändert bei 2,1%, wie das Statistische Bundesamt auf Basis einer ersten Schätzung mitgeteilt hat. Aus Wiesbaden, Alexander Schmidt.
Spürbar runter gingen im Mai die Energiepreise. Sie sanken nach den vorläufigen Berechnungen der Statistiker im Schnitt um gut 4,5%. Für Heizöl, Superbenzin oder Diesel mussten die Verbraucher zum Teil deutlich weniger zahlen als vor einem Jahr. Keine Entlastung gab es dagegen beim Einkaufen. Die Preise für Nahrungsmittel stiegen im Jahresvergleich um 2,8%. Besonders für Kaffee, Tee und Kakao sowie für Obst mussten die Verbraucher tiefer in die Tasche greifen. Auch Gaststättenbesucher, Pauschalreisen und Autoreparaturen sind erneut teurer geworden.
Der israelische Verteidigungsminister Katz hat das Westjordanland für Israel beansprucht. Katz reagierte damit auf Äußerungen des französischen Präsidenten Macron. Der hatte in Aussicht gestellt, einen palästinensischen Staat anzuerkennen. Katz sagte dagegen, im Westjordanland werde ein jüdischer Staat errichtet. Frankreich leitet im kommenden Monat gemeinsam mit Saudi-Arabien eine internationale Konferenz zur Zwei-Staaten-Lösung. Ziel ist es, neben Israel einen eigenständigen palästinensischen Staat zu schaffen. Gestern hatte die israelische Regierung den Bau von 22 neuen Siedlungen im besetzten Westjordanland genehmigt, obwohl das nach internationalem Recht illegal ist. Nach dem Gletscherabbruch in der Schweiz wächst die Hoffnung auf einen glimpflichen Verlauf der Katastrophe. Die Lage rund um das verschüttete Dorf Platten im Lötschental bleibt aber angespannt. Unser Korrespondent für die Schweiz, Thomas Wagner.
Ausgelöscht, alles weg. Übrig geblieben sei nur eine Art Ground Zero, so der Präsident der Gemeinde Platten, Matthias Bellwald, am späten Nachmittag auf einer Medienkonferenz im Schweizer Kanton Wallis. Nachdem alle 365 Bewohnerinnen und Bewohner rechtzeitig evakuiert worden seien, habe der Bergsturz am Mittwoch aber den gesamten Gebäudebestand vernichtet. Ein Sicherheitsexperte schilderte die Gefahr, die nun für benachbarte Orte bestehe. Durch den riesigen Felskegel staue sich die Lonza, der Fluss durch Platten, derart auf, dass man eine Flutfälle nicht mehr ausschließen könne. Allerdings habe man auch festgestellt, dass das Wasser an bestimmten Stellen wieder langsam abfließe. Das gebe Anlass zu vorsichtigem Optimismus. Immer noch bestehe allerdings für Sicherheitsteams derart große Gefahren, dass sie nicht bis zum verschütteten Dorf vordringen können.
Durch den Klimawandel hat sich die Zahl der Tage mit extremer Hitze weltweit verdoppelt. Das geht aus einem Bericht mehrerer Klimaorganisationen hervor. So war in den vergangenen 12 Monaten rund die Hälfte der Menschheit im Schnitt einen Monat mehr Hitze ausgesetzt als üblich. Das gilt auch für Deutschland. Hier gab es nach Schätzungen zuletzt jährlich rund 3000 hitzebedingte Sterbefälle. Um zu verhindern, dass sich die Hitzewellen weiter verstärken, plädieren die Forscher dafür, keine Kohle, kein Gas und kein Öl mehr zu verbrennen. Außerdem seien zum Schutz der Bevölkerung bessere Hitzeaktionspläne nötig, vor allem für Städte. Der insolvente Modehersteller Gary Weber schließt all seine Geschäfte in Deutschland. Das Unternehmen teilte in Halle-Westfalen mit, der Gläubigerausschuss habe dem Übernahmekonzept der spanischen Modefirma Victrix zugestimmt. Das Familienunternehmen will demnach nur die Marke Gary Weber übernehmen, nicht aber die etwa 40 Läden in Deutschland und weitere in anderen Ländern. Sie sollen in den kommenden Monaten schließen. Die Modeprodukte sollen demnach künftig in Geschäften verkauft werden, die auch andere Marken im Sortiment haben. Gary Weber ist seit langem in der Krise. Alle bisherigen Sanierungsversuche sind gescheitert. Über die wirtschaftlichen Details des Verkaufs wurde nichts bekannt. Die Berliner U-Bahn-Linie U3 ist seit dem frühen Nachmittag unterbrochen. Nach Angaben der BVG hat sich bei Straßenbauarbeiten am Bahnhof Spichernstraße Putz von der Tunneldecke gelöst. Die Standfestigkeit des Tunnels sei aber nicht beeinträchtigt, sagte ein Sprecher. Experten sollen nun klären, wann der Betrieb wieder aufgenommen werden kann. So lange fahren zwischen den Bahnhöfen Wittenbergplatz und Fehrberliner Platz Ersatzbusse. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter? Bis zum Abend ist es meist sonnig mit nur wenigen lockeren Quellwolken. Aktuell haben wir in Berlin-Wannsee 23, in Kreuzberg 25 Grad, in Grünow 20 und in Senftenberg 26 Grad. In der Nacht ist es wechselnd bewölkt, aber meist trocken. Die Temperaturen sinken bis 12 Grad. Morgen ein Wechsel aus Sonne und Wolken. Vereinzelt gibt's Schauer oder Gewitter bei Höchstwerten von 24 bis 28 Grad. Die Zeit 17.05 Uhr. RBB 24 Inforadio, der Verkehrsservice jetzt mit einer Gefahrenmeldung. Vorsicht auf der A12 Frankfurt-Oder Richtung Berlin. Zwischen Friedersdorf und Dreieck Spreeau liegen Gegenstände auf der Fahrbahn.
RBB 24 Inforadio.
Ich bin Stefan Auschwart, guten Tag. Das möchte man nicht erleben, dass der Berg über einem zusammenbricht. Das ist zum Glück auch nicht passiert, denn die Bewohner von Blatten im Schweizer Lötschertal sind zuvor evakuiert worden. Ein Glück, denn der Ort selbst ist unter Geröll und Eismassen begraben worden. Ein Teil des Birchgletschers war abgebrochen. Jetzt droht eine Flutkatastrophe, weil die Geröllmassen einen Fluss ansteigen lassen. Zwei weitere Ortschaften bereiten sich bereits auf die Evakuierung vor. Ich habe Jens Turowski vom Potsdamer Helmholtz-Zentrum für Geoforschung gefragt, wie er die aktuelle Lage einschätzt und was da möglicherweise noch droht.
Also die Lage hat sich heute etwas entspannt, und zwar liegt das daran, dass wohl ein Teil des Wassers, das sich aufstaut durch diese Rutschung, durch den Rutschungskörper oder unter dem Rutschungskörper abfließt. Also dadurch entspannt sich das Ganze ein bisschen. Die Gefahr, dass es einen katastrophischen Ausbruch des Wassers gibt, hat sich ein bisschen gesenkt. Aber das ist nicht vorbei.
Sie sagen, das ist nicht vorbei. Was kann denn da noch kommen?
Also es gibt für mich drei plausible Szenarien momentan, die man so aus der Ferne einschätzen kann. Das eine ist, dass der See weiter ansteigt und dann das Wasser langsam abfließt, so ein kleines Gerinne bildet. Und das wäre eigentlich das am wenigsten Dramatische. Dann könnten die unterliegenden Dörfer, da könnte das Wasser gut abgeführt werden. Also da würde es wahrscheinlich nicht zu einer Gefahrensituation kommen. Das zweite ist, wenn es dann den Damm übertritt, dass es sich schnell einschneidet und dadurch eine katastrophische Flutwelle das Tal hinunter fließt. Und da kann es dann zu Überschwemmungen kommen, und vor allem, wenn das dann Sand und Material aufnimmt, zu Ablagerungen, das könnte zu großen Schäden führen. Und das Dramatischste wäre, wenn tatsächlich das Wasser sich mit viel Geröll und Sand und Kies mischt und sich zu einem Murgang formt, der dann, das heißt, das ist eine Schlamm- und Wasserlawine, die sich sehr schnell fortbewegen kann und sehr viel Schaden anrichten kann.
Was kann denn da Krisenmanagement überhaupt ausrichten in so einem Szenario?
Jetzt konkret in diesem Fall relativ wenig. Man kann sich eben auf diese Flutwellen oder den Murgang vorbereiten. Die Dörfer unter Strom wurden evakuiert. Man kann da auch mobile Dämme aufstellen, also Sandsäcke oder Zäune, also Metallzäune, die durch Sandsäcke beschwert sind, um das Wasser dann etwas zu leiten. In Gampel, im Talgrund, im Rhonetal wurden Brücken abgebaut, damit die nicht weggespült werden können und da kein Holz und so weiter hängen bleiben kann. Es gibt einen Stausee in dem Tal, der wurde abgelassen, um da als Pufferspeicher zu wirken. Also da gibt es verschiedene Maßnahmen. Aber jetzt muss man warten, weil man in das Gebiet selbst nicht rein kann. Man kann also das Wasser nicht abpumpen oder da ein Ablassgerinne graben. Das geht momentan nicht.
Muss sich die Alpenregion auf solche Ereignisse jetzt öfter einstellen?
Ja, das ist eine gute Frage. Es gibt meines Wissens nach momentan keine Studien, die zeigen, dass sich die Frequenz erhöht hat für diese großen Ereignisse. Man weiß das aber für viele andere Rutschungs- und Massenbewegungsarten, dass sich die Frequenz in den letzten Jahrzehnten erhöht hat, und das wird dem Klimawandel zugeschrieben. Ich würde schon davon ausgehen, dass das auch für die großen Ereignisse zutrifft, aber die Datenlage, dadurch, dass die großen selten sind, ist relativ dünn, und da kann man das relativ schlecht wirklich bestimmen.
Was können denn betroffene Regionen tun, um sich besser auf solche schmelzenden Gletscher und Bergabbrüche vorzubereiten?
Also die Schweiz an sich ist da schon sehr gut aufgestellt, und das ist eigentlich eine Blaupause für das, was man tun kann. Eine möglichst lückenlose Überwachung, also dass man Gefahren kartiert, dass man weiß, welche Region potenziell instabil sein könnte, dass man da regelmäßig Messungen macht, um zu schauen, bewegt sich da was, beschleunigt sich die Bewegung. Und dann in den Dörfern Experten, die sich mit den Prozessen auskennen, Krisenstäbe und Pläne, die man in der Schublade hat, falls irgendetwas passiert.
Aber im Tal zu siedeln unter so einem Berg, ist das noch eine gute Idee?
Das kommt sehr drauf an. Also es gibt Regionen, wo das sicher keine gute Idee ist und es gibt Regionen, wo ein Risiko da ist, aber wo das auch in 100 Jahren oder in 500 Jahren passieren könnte. Und es gibt Regionen, wo das absolut sicher ist, also dass da Bergstürze nicht passieren können.
Sagt Gletscherexperte Jens Turowski vom Potsdamer Helmholtz-Zentrum für Geoforschung. Dieses Jahr wird die Erdbeerernte in Berlin und Brandenburg wohl deutlich geringer ausfallen als im Schnitt. Rund 30% weniger erwartet der Gartenbauverband. Warum? Es sind die Witterungsbedingungen, denn Erdbeeren mögen es warm und sie brauchen viel Wasser. Für alle, die selber Erdbeeren pflücken möchten, bedeutet das, lieber vorher beim Erdbeerhof nachfragen. Denn wenn nicht genug Früchte nachgewachsen sind, dann bleiben nämlich die Höfe zu. Der Beerengarten in Oranienburg zum Beispiel, der war heute aber offen. Kaveh Koroshi war für uns dort auf Erdbeersuche.
Brückentag ist für manche Erdbeertag, etwa für Vita Josefovic aus Oranienburg. Sie will mit Mann und Sohn hier im Beerengarten in Oranienburg 3 Kilo Erdbeeren sammeln. Im Internet hatten sie sich zuvor informiert, ob der Erdbeerhof offen hat.
Wir haben auf der Seite gesehen, dass heute ist Arbeitstag und wir möchten die Erdbeeren sammeln, weil wir möchten einen Geburtstagskeks machen.
7 Euro kostet hier das selbstgepflückte Kilo. Vergangenes Jahr waren es noch 6. Von den Erdbeeren, botanisch gesehen keine Früchte, sondern Nüsse, gibt es heute ausreichend, bestätigt Regina Log, die seit 19 Jahren hier am Standort Oranienburg Verkäuferin ist.
Im Moment noch ja, aber wenn es richtig voll wird, dann kann es schon mal passieren, dass auch am späteren Nachmittag Ende ist und mal 1-2 Tage schließen müssen, bis die Restlinien wieder nachreifen, ne?
Sonne, Wasser und gute Nährstoffe braucht eine Erdbeere, um zu reifen. Vor allem an Sonne fehlte es zu oft. Außerdem kam zwischenzeitlich Frost dazu. Betriebsleiter Dieter Isaac bestätigt, es werden auch hier etwa 30% weniger Ernte als normalerweise.
Wir hatten starke Fröste Anfang Mai, kurz vor den Eisheiligen, bis zu -6 Grad in Bodennähe. Und das hat uns die Blüten verfroren und auch schon die ersten Fruchtstände.
Dabei war auch schon vergangenes Jahr ein besonders schlechtes gewesen. Aber so sei die Landwirtschaft eben, sagt der Betriebsleiter Dieter Isaac. Die Kunden sind trotzdem hier zufrieden. So auch Straßenbauer Marco Hahn. 8 Kilo will er sammeln und weiß genau, was er damit machen wird.
Leicht gezuckert, im Kühlschrank, ich esse die Erdbeeren nur kalt und da sind 2 Kilo am Stück kein Ding.
Und auch die jungen Erdbeerfans wissen hier schon ganz genau, wie das mit den Beeren funktioniert. Zum Beispiel Jaro, 5 Jahre alt, der genau weiß, wie eine reife Erdbeere aussehen muss.
Grün auf keinen Fall. Also wie die roten und die großen. Und die kleinen.
Und wenn das Wetter mitspielt, werden die Grünen hier bald rot und die nächsten Kunden zufrieden machen.
Genau, so sehen reife Erdbeeren aus, nämlich knallerot. Der Start der Erdbeerernte in Berlin und Brandenburg. Und wer selber pflücken möchte, bitte vorab informieren, ob der Erdbeerhof überhaupt offen hat. Das war ein Beitrag von RBB-Reporter Kaveh Koroshi. Und wir schauen nochmal ins Ausland. Den Meta-Konzern verbindet man ja bisher vor allem mit Social-Media-Plattformen wie Facebook, WhatsApp oder Instagram. Aber in Zukunft könnte Meta auch in der Rüstungsindustrie eine Rolle spielen. Denn der Konzern will Produkte für das US-Militär entwickeln. ARD-Korrespondent Nils Dams hat da gleich ein Beispiel, und zwar einen Helm, der mit künstlicher Intelligenz und Virtual Reality-Technik ausgestattet ist.
Eagle Eye heißt der Hightech-Helm. Die Technik soll die Seh- und Hörfähigkeiten der Soldatinnen und Soldaten erhöhen. So sollen sie zum Beispiel Drohnen erkennen können, die noch kilometerweit entfernt sind. Der Helm soll mit Software von Anduril und Metas KI-Modellen funktionieren. Die beiden Firmen entwickeln das Gerät zusammen. Sie bewerben sich damit um einen Auftrag des US-Militärs in Höhe von zunächst $100 Millionen. Das berichtet das Wall Street Journal. Um Zeit und Geld zu sparen, hat Donald Trump das US-Militär angewiesen, mehr auf kommerzielle Software und Technik von Startups zu setzen. Unter anderem stellt auch die KI-Firma OpenAI Software für Verteidigungszwecke zur Verfügung. Hinter dem kalifornischen Verteidigungs-Startup Anduril steht dessen Gründer Paul Malaki, ein alter Bekannter von Meta-Chef Mark Zuckerberg. Als Teenager hat Lucky das Startup Oculus gegründet, das vor allem VR-Brillen für Computerspiele hergestellt hat. 2014 hat es Facebook, heute Meta, gekauft und und den 32-jährigen Lucky zum Milliardär gemacht.
Der Meta-Konzern will künftig auch Produkte für das US-Militär entwickeln. Nils Dahms hat darüber informiert. Er ist unser Korrespondent für das Silicon Valley.
RBB 24 Inforadio Sport.
So, jetzt aber. Die einen warten auf Godot, die anderen auf Daniel Altmaier. Aber jetzt steht der deutsche Tennisspieler tatsächlich auf dem Platz und bestreitet bei den French Open sein Drittrundenmatch. Guido Ringel, unser Reporter in Paris. Wie ist Altmaier in die Partie gestartet?
Ja, gut. Er führt mit 3:2 und hat jetzt eigenen Aufschlag, hat mit anderen Worten Ramat Medjedovic schon einmal das Aufschlagspiel wegnehmen können und deswegen sieht's gut aus in diesem ersten Satz, nur wenige Minuten gespielt, aber Altmaier könnte gegebenenfalls davon profitieren, dass Medjedovic nicht fit ist. Er hat sich lange behandeln lassen, schon nach 3 gespielten Spielen. Da musste der Arzt bzw. die Ärztin auf den Platz kommen, Blutdruck messen, Puls fühlen, einmal abhören. Der scheint Kreislaufprobleme zu haben. Der Serbe, der 21-jährige Altmaier hingegen, wirkt fit. Hat geduldig abgewartet, wie die Diagnose lautet. Und dann ging es weiter erst einmal für Ramat Medjedovic. Aber der wirkt für mich nicht fit auf dem Platz. Ich weiß nicht, ob er dieses Match zu Ende bringen kann. Offensichtlich gesundheitliche Schwierigkeiten. Altmaier darf sich davon jetzt erst einmal nicht aus dem Konzept bringen lassen. Muss so spielen, als wäre nichts, weil es kann nur sein Gegner selbst entscheiden, ob der weiterspielt oder nicht. Klar ist, Altmaier hat Aufschlag, führt 3:2 im ersten.
Vielen Dank. Guido Ringel war das aus Paris, French Open derzeit mit Daniel Altmaier und Hamad Medjedovic auf dem Platz. Für die deutschen Fußballerinnen geht es heute Abend in Bremen eigentlich um die Nations League. Mit einem Sieg gegen die Niederlande würde sich die DFB-Elf für die Finalrunde qualifizieren, aber das ist fast nebensächlich. Beginnt doch in einem Monat die Europameisterschaft in der Schweiz und für den Saisonhöhepunkt wollen sich die deutschen Frauen heute einspielen. Aus Bremen berichtet Klaus Wilkens.
Nationalspielerin Laura Freigang ist Hobbyfotografin und sie weiß genau, welches Foto sie gerne in diesem Jahr schießen würde.
Am liebsten von den anderen natürlich dann beim Jubeln, hoffentlich über einen Erfolg. Vielleicht die Europameisterschaft. Das wäre das Beste.
In gut einem Monat beginnt die EM in der Schweiz und der Titel ist das erklärte Ziel der deutschen Mannschaft.
Also mit der Einstellung fahren wir zum Turnier. So muss man auch zum Turnier fahren. Wir sind motiviert. Wir haben eine neue Truppe zusammen mit vielen, vielen guten Spielerinnen, vor allem aber eine richtig gute Mannschaft. Und gute Mannschaften sind, glaube ich, die perfekte Basis für ein gutes Turnier. Und es wird natürlich nicht einfach, aber wir haben Bock drauf.
Noch 2 Spiele sind bis dahin zu absolvieren. Die Partie gegen die Niederlande im Bremer Weserstadion gilt dabei als echte Standortbestimmung, so Bundestrainer Christian Wück.
Es ist für uns ein Härtetest für die Europameisterschaft. Es ist eigentlich ein Endspiel. Wir wissen, dass es um sehr viel geht.
Mit einem Sieg gegen die Niederlande kann sich das deutsche Team den Gruppensieg in der Nations League holen und damit auch den Einzug in das Final-Four-Turnier sichern. Und dann kann die deutsche Mannschaft zumindest mit einem guten Gefühl zur EM in die Schweiz fahren. Und vielleicht wird es dann auch etwas mit dem Schnappschuss von Laura Freigang.
Deutschland gegen die Niederlande. Anpfiff in Bremen ist um 8:30. Wir übertragen das Spiel live und in voller Länge.
Werbung. Das hier ist ein Dankeschön an alle, die bei ihrer Küche nur mit dem Besten zufrieden sind. An alle, die preisbewusst sind, aber auch Wert auf besten Service legen. Und an alle, die immer noch jeden Morgen eine Gänsehaut bekommen, wenn sie ihren ersten Kaffee in ihrer Küche von Küchen aktuell genießen. Küchen aktuell, Deutschlands Marktführer in Sachen Küchen. Vereinbare heute noch deinen Beratungswunschtermin, egal ob online bei dir zu Hause oder in einem unserer 17 Fachmärkte. Küchen aktuell.
Amazon bietet allen frischgebackenen Eltern in den Logistikzentren extra Familienboni. So wie Anton, der gerade seine neugeborene Tochter im Arm hält. Ihr Glucksen ist für ihn das schönste Geräusch der Welt. Das heißt, vielleicht ist das Geräusch das schönste von allen.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Josefine Grützmacher.
Vorsicht auf der A12 Frankfurt oder Richtung Berlin. Zwischen Friedersdorf und Dreieck Spreeau liegen Gegenstände auf der Fahrbahn. A10 nördlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Barnim. Zwischen Dreieck Havelland und Oberkrämer liegen Gegenstände auf der rechten Spur. B5 Berlin Richtung Nauen. In Höhe Elztal gab es einen Unfall im Baustellenbereich. Die Straße ist jetzt gesperrt und es staut sich ab Dalgo-Döberitz. Vorsicht im Landkreis Havelland auf der Berliner Wiener Straße zwischen Dirotz und Wustermark ist ein ausgebüxtes Pferd auf der Fahrbahn unterwegs. Stadtverkehr Berlin, in Oberschöneweide ist der gesamte Kreuzungsbereich Treskow-Allee, Rummelsburger und Edisonstraße sowie an der Wuhlheide wegen Abrissarbeiten für Kraftfahrzeuge gesperrt. Fußgänger und Radfahrende können den Bereich inzwischen wieder passieren. Niederschönhausen auf der Blankenburger Straße ist zwischen Buchholzer und Siegfriedstraße an einer Baustellenampel wechselseitig nur eine Spur frei.
17.20 Uhr ist es.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Ich bin Stefan Auschwart. Guten Tag. US-Präsident Trump setzt zunehmend auf Ausgrenzung. Seit seinem Amtsantritt haben die USA schon hunderte Migranten nach El Salvador abgeschoben. Schon bald könnten es deutlich mehr werden und es geht nicht nur um Menschen von dort. Die Nachrichten mit Josefine Grützmacher.
Das oberste Gericht in den USA hat Präsident Trump den Weg zu massenhaften Abschiebungen geebnet. Das humanitäre Aufenthaltsrecht für mehr als eine 500.000 Menschen aus 4 Ländern dürfe beendet werden, entschieden die Richter des Supreme Courts. Betroffen sind Migranten aus Kuba, Haiti, Nicaragua und Venezuela. In einem anderen Fall hatte das Gericht schon erlaubt, dass der Schutzstatus von 350.000 Venezolanern aufgehoben wird. Durch den Klimawandel hat sich die Zahl der Tage mit extremer Hitze weltweit verdoppelt. Das geht aus einem Bericht hervor, den Klimaforscher mehrerer Organisationen verfasst haben. Aus dem ARD-Kompetenzzentrum Klima, Susanne Henn.
Allein in den letzten 12 Monaten, den heißesten, die je gemessen wurden, war rund die Hälfte der Menschen weltweit einen Monat mehr mit extremer Hitze ausgesetzt als in ihrer Region üblich. In 195 Ländern, darunter Deutschland, gibt es mittlerweile doppelt so viele Hitzetage als vor Beginn des Klimawandels, so die Autoren des Berichts. Mit zunehmender Tendenz, denn die Wahrscheinlichkeit extremer Hitzewellen steige, je länger wir fossile Energieträger nutzen. Keine Region der Erde bliebe davon verschont, aber in vielen Ländern würden die damit einhergehenden Gefahren immer noch unterschätzt. Vor allem alte und kranke Menschen, aber auch Kinder, Schwangere und Menschen, die draußen arbeiten, seien besonders betroffen.
Nach dem Gletscherabbruch in der Schweiz entspannt sich die Lage anscheinend etwas. Das Wasser, das sich hinter dem riesigen Schuttberg aufgestaut hat, fließt offenbar langsam ab. Das melden Experten, die das Katastrophengebiet überflogen haben. Nach Angaben des Krisenstabs ist die Lage derzeit ruhig. Ein Überschwappen sei im Moment weniger wahrscheinlich als noch heute Morgen. Im Tal bereiten sich die Bewohner zweier Gemeinden trotzdem weiter darauf vor, ihre Häuser verlassen zu müssen. Die rund 300 Menschen aus dem Dorf Platten waren schon vergangene Woche in Sicherheit gebracht worden. Ihre Häuser liegen inzwischen fast vollständig unter meterhohem Schutt. Die Inflationsrate in Deutschland ist im zu Ende gehenden Monat gleich geblieben. Das hat das Statistische Bundesamt in Wiesbaden auf Basis einer ersten Schätzung mitgeteilt. Danach haben sich Waren und Dienstleistungen im Mai um 2,1% im Vergleich zum Vorjahresmonat verteuert. Auch im April lag die Inflationsrate bei 2,1%. Deutlich billiger geworden ist Energie. Ein Grund dafür sind fallende Weltmarktpreise für Rohöl. Spürbar teurer geworden sind dagegen Nahrungsmittel. Die Europäische Zentralbank strebt für den Euroraum eine durchschnittliche Inflation von 2% an. Der insolvente Modehersteller Gary Weber schließt all seine Geschäfte in Deutschland. Das hat das Unternehmen in Halle-Westfalen mitgeteilt. Von dort Silke Tornede.
Die Modemarke Gary Weber wird es auch in Zukunft geben, allerdings nicht mehr aus Halle in Westfalen. Der spanische Modehersteller Victrix hat die Namensrechte gekauft und schließt in den kommenden Monaten die restlichen rund 40 Gary Weber Shops und Outlets. Die Mitarbeitenden sind in dieser Woche über das Aus informiert worden. Der neue spanische Eigentümer will die Shops nicht weiter betreiben, sondern Gary Weber Damenmode künftig über den Großhandel und Kaufhäuser vertreiben. Der Modehersteller Gary Weber ist seit langem in der Krise. Es ist die dritte Insolvenz innerhalb von 6 Jahren. Bereits im Jahr 2023 wurden viele Shops geschlossen.
Die Berliner U-Bahn-Linie U3 ist seit dem frühen Nachmittag unterbrochen. Nach Angaben der BVG hat sich bei Straßenbauarbeiten am Bahnhof Spichernstraße Putz von der Tunneldecke gelöst. Die Standfestigkeit des Tunnels sei aber nicht beeinträchtigt, sagte ein Sprecher. Experten sollen nun klären, wann der Betrieb wieder aufgenommen werden kann. Solange fahren zwischen den Bahnhöfen Wittenbergplatz und Vierbeliner Platz Ersatzbusse. Im Haus der Berliner Festspiele wird heute Abend das Theatertreffen der Jugend eröffnet. Bis zum Ende der kommenden Woche sind dort 8 Theaterprojekte aus 8 verschiedenen Bundesländern zu sehen. Sie hatten sich bei einem bundesweiten Wettbewerb durchgesetzt. Die Teilnehmenden sind Jugendliche zwischen 11 und 21 Jahren. Das Theatertreffen der Jugend findet seit 1980 einmal im Jahr statt. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter? Bis zum Abend meist sonnig mit wenigen lockeren Quellwolken. Aktuell in Berlin-Wannsee 23, in Kreuzberg 25, in Grünow 20 und in Senftenberg 26 Grad. Nachts wechselnd bewölkt, aber meist trocken, bei Tiefstwerten bis 12 Grad. Morgen gibt's einen Wechsel aus Sonne und Wolken, vereinzelt auch Schauer oder Gewitter. Maximal 24 bis 28 Grad werden erwartet. Die Zeit 17.25 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Ich bin Stefan Oschert. Guten Tag. Die US-Justiz spielt gerade Ping-Pong mit Donald Trumps Zollpolitik. Gestern hatte ein Gericht in New York die Zölle und bilateralen Handelsabkommen noch einkassiert. Dann ging es in die Berufung. Heute wurde sie wieder in Kraft gesetzt. Zur ohnehin erratischen Zollpolitik kommt nun dieses Hin und Her vor Gericht noch hinzu. Über all das habe ich mit unserem ARD-Korrespondenten Ralf Borchert in Washington gesprochen und ihn erstmal gefragt, was das eigentlich für die Börsenkurse heißt.
Naja, eigentlich mögen die Börsen und die Wirtschaft insgesamt Unsicherheit am wenigsten. Und das setzt ja die bestehende Unsicherheit, wie geht es weiter mit den Zöllen, nicht nur zwischen Europa und den USA, fort. Aber überraschenderweise die aktuellen Börsenkurse keinesfalls stark nach unten, sondern einigermaßen gleich mit leichten Plus in Europa, auch Deutschland, in Asien, auch hier in den USA. Also diese Unsicherheit besteht schon seit einiger Zeit. Es ist jetzt ein Hin und Her. Es geht möglicherweise dieser Streit bis zum Supreme Court, dem obersten Gerichtshof, und es bleibt offen. Aber es ist keineswegs gesagt, dass Trump am Ende zurückrudern muss. Er bereitet bereits neue Methoden vor, um Zölle auf anderer Gesetzesgrundlage so zu belassen oder nach oben zu schießen, wieder wie er es möchte. Also der Streit geht weiter und ist noch nicht ausgestanden.
Dieses Hin und Her, Unsicherheit in der Wirtschaft, das hat ja auch Auswirkungen. Was sagen denn eigentlich die, die ihn gewählt haben, zu Trumps Wirken im Weißen Haus in den letzten 4 Monaten?
Ganz verschieden. Ich war selbst in 2 Bundesstaaten, die ganz überwiegend Trump gewählt haben, unterwegs vor kurzem, in Kansas und Missouri. Und da habe ich beides angetroffen. Es gibt zum Beispiel Landwirte, die darunter leiden, was Trump macht mit seinen Zöllen. Auch, dass er zum Beispiel die US-Entwicklungshilfebehörde abgeschafft hat. Viele US-Farmer haben auch in Entwicklungsländer mit Regierungsunterstützung exportiert. Dieser Markt ist jetzt für sie praktisch weg. Die sind skeptisch und sagen, ob ich da richtig gewählt habe. Aber es gibt auch nach wie vor den Kern von Trumps Anhängerschaft, die zu ihm stehen. Die sagen mir, der macht was, der macht Action. Auch was Musk getan hat mit seiner Regierungsbehörde Doge, finden viele Leute gut, weil sie sagen, ha, die Regierung, das ist zu viel, da kann man durchaus mal reingehen und ein paar Leute entlassen. Also das Land ist unter dem Strich, würde ich sagen, nach wie vor gespalten. Der Kern der Anhängerschaft ist nach wie vor bei Trump, das muss man sehen. Aber gerade auch bei den Wechselwählern gibt es doch steigende Skepsis und unter dem Strich sind seine Popularitätswerte ja schon auch etwas zurückgegangen in den letzten Monaten.
Schon angesprochen, Elon Musk, er hört ja auf als Mann mit der Kettensäge in den Behörden. Was hinterlässt er?
Auch da würde ich sagen, gespaltene Bilanz. Einerseits hat er die großspurig angekündigten Ziele nicht erreicht. Er hat nicht die Milliardenbeträge an Regierungsausgaben einsparen können, die er am Anfang verkündet hat. Es gibt verschiedene Untersuchungen von US-Medien, New York Times, The Atlantic zum Beispiel. Das sind natürlich Trump-kritische Medien, die ausgerechnet haben, er ist weit hinter seinen Zielen zurückgeblieben, Elon Musk als Regierungsberater. Auf der anderen Seite gibt es auch Untersuchungen, die zeigen, dass diese Aktionen von Musk und seinen jungen Tech-Brothers, wie man sagen kann, die in die Regierungsbehörden gegangen sind, in die Ministerien, die Leute entlassen haben, auch ganz neue Wählerschichten, junge Leute, internetaffine Leute erschlossen haben. Die finden das gut, dass plötzlich diese jungen Tech-Brothers das Sagen haben hiermit. Also auch hier eine gemischte Bilanz. Heute wird offiziell der Abschied von Musk zelebriert. Trump will gemeinsam mit ihm nochmal eine Pressekonferenz geben. Ich glaube, Abschied muss man auch vorsichtig sein. Unter dem Strich mögen sich die beiden, verfolgen viele gemeinsame Ziele und Ansichten. Und ich denke, Musk bleibt vor allem der größte Spender für die Republikanische Partei als reichster Mann der Welt. Also diese Verbindung Musk-Trump wird keinesfalls auf Null runtergefahren, meiner Einschätzung nach. Die wird nach wie vor bestehen bleiben, auch wenn er offiziell sein Regierungsberateramt, wenn man so will, heute aufgibt.
USA-Korrespondent Ralf Borchert mit seinen Einschätzungen. Übermorgen wählt unser Nachbarland Polen einen neuen Präsidenten in einer Stichwahl. Zwei Kandidaten stehen sich da gegenüber. Rafał Trzaskowski, der Oberbürgermeister von Warschau und Vertreter der liberal-konservativen Regierungspartei Bürgerplattform, und Karol Nawrocki, Kandidat der nationalkonservativen Peace-Partei. Es ist also eine Richtungswahl, die auch im benachbarten Osten Brandenburgs intensiv verfolgt wird. RBB-Reporterin Elisa Göppert hat sich in der Grenzregion umgehört.
Nur ein Sonntagsspaziergang über die Oderbrücke. Für Polen in Frankfurt sind es kurze Wege zum Wahlbüro in Subice. Dort werde anders gewählt als im Durchschnitt des Landes, sagt Sören Bollmann. Er leitet das Frankfurt-Subica Kooperationszentrum.
Nationalistische Kandidaten haben in Subice traditionell erheblich weniger Zulauf als im durchschnittlichen Polen oder gerade auch in Ostpolen.
Knapp 10% weniger Stimmen als insgesamt im Land hat der nationalkonservative Kandidat Karol Nawrocki im ersten Wahlgang in Subice bekommen. Ein Ergebnis, das so in der kompletten Grenzregion gilt.
Traditionell die Regionen in der Nähe zu Deutschland, das heißt in Westpolen, wählen eher bürgerlich-liberal und in Ostpolen eher rechtskonservativ.
Dagmara Jajesnia-Kwast leitet das Center of Polish and Ukrainian Studies an der Frankfurter Viadrina-Universität. Sie erklärt dieses unterschiedliche Wahlverhalten durch die Nähe zur Grenze. Für die Menschen im Westen des Landes seien die Verflechtungen zwischen Deutschland und Polen im Alltag sehr wichtig.
So gesehen haben, sind sie nicht so beeinflussbar auf die Argumente der recht konservativen Kandidaten bzw. Parteien, die vor Deutschland warnen oder von Europa warnen.
Die Wirtschaftshistorikerin beobachtet die Wahl am Wochenende in Warschau.
Ich traue mich tatsächlich keine Prognose zu geben, weil das ist zu knapp. Jede Stimme zählt.
In Umfragen liegen die beiden Kandidaten aktuell nur einen Prozentpunkt auseinander. Egal, um welchen Kandidaten es geht. In Polen werde intensiv diskutiert, beobachtet Dagmara Jajesnia-Kwast.
Auch in den Familien, sogar bei dem Kaffeetratsch versucht man darüber zu sprechen, was kann man noch machen, um den gewählten Kandidat tatsächlich zu stärken.
Wer damit erfolgreicher war, wird sich am Sonntag nach 21 Uhr zeigen. Dann sind die Wahllokale in Subice und ganz Polen geschlossen.
Vor der Wahl im benachbarten Polen, das Stimmungsbild in Ostbrandenburg, hat Elisa Göppert, unsere Reporterin, gesammelt. Auch in unserer Region nutzen viele Menschen das verlängerte Wochenende für einen Kurzurlaub. Immerhin soll es ja wärmer werden. Der 11-jährige Bennett Schön aus Cottbus hat da ganz andere Pläne. Er will an diesem Wochenende gewinnen, und zwar im Wakeboarding. Das ist wie Snowboardfahren, nur eben nicht auf einer verschneiten Piste, sondern auf dem Wasser. Und Bennett gehört zu den Besten landesweit. In Großbeeren startet am Wochenende die Berlin-Brandenburg-Meisterschaft im Wakeboarden. Vor der Abfahrt hat sich Daniel Friedrich mit Bennett getroffen.
Einen See zum Trainieren hat Bennett Schön nicht vor der Tür, aber immerhin ein Trampolin für die Trockenübung.
Du bindest halt eine Leine an den Baum, dann hast du eine Hand, die wird ins Trampolin gemacht und dann kannst du halt springen und Drehungen üben, Flips. Geht alles.
Klingt schon nach Routine. Immerhin steht er seit 5 Jahren auf den Brettern. Sein Papa hat das am Großkörisser See immer vorgemacht und irgendwann wollte Bennett auch mal ran.
Ja, wir sind dann halt immer öfters zu Freunden gefahren, weil da wohnen welche in Köris. Und dann sind wir da halt immer in dem Boot gefahren und dann bin ich halt zum Cable gekommen.
Das Cable, das ist ein Seil, das nicht von einem Boot vorne weggezogen wird, sondern...
Das ist ein Motor oben, eine Rolle. Und die dreht sich dann und dann kannst du die Geschwindigkeit einstellen und dann wirst du dahinter mit einer Leine gezogen und fährst über Obstacles, die es nicht verstehen, Plastikteile.
Das sind also richtige Sprungbretter und Rampen. Klingt ganz schön gefährlich.
Ja, also ich kenne einen, der hat sich mal irgendwas mit Arm gebrochen und ausgekugelt oder so. Mein Lippenband ist 2-mal gerissen dadurch, aber sonst alles gut eigentlich.
Und mal ins Wasser zu fallen, das gehört halt auch einfach dazu. Vor der Meisterschaft jetzt am Wochenende hat Bennett jedenfalls ein gutes Gefühl.
Ich würde mich schon freuen, wenn ich so erster oder zweiter Platz werde, aber wäre jetzt auch nicht schlimm, wenn ich Dritter oder Vierter wäre.
Immerhin hat er schon die bayerischen Meisterschaften gewonnen und ist deutscher Vizemeister in seiner Altersklasse. Hat er da noch weitere Träume?
Ich will einmal bei den X-Games dabei sein. Das ist ein Einladungswettkampf im Wakeboarden. Da fahren die Besten der Besten hin.
Allerdings muss man da schon 18 sein. Deshalb jetzt erstmal volle Konzentration aufs Wochenende. Wir drücken die Daumen. Oder wie sagt man als Wakeboarder?
Hals und Beinbruch sagt man.
Bennett Schön war das aus Cottbus. Er startet an diesem Wochenende bei der Berlin-Brandenburg-Meisterschaft im Wakeboarden.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Waren und Dienstleistungen im Wert von 160 Milliarden Euro haben deutsche Firmen im vergangenen Jahr in die USA exportiert. Das sind 10% aller Ausfuhren. Sollte es zu einem Zollkrieg kommen, würde die deutsche Wirtschaft schrumpfen. Berliner Unternehmen spüren schon jetzt Zurückhaltung bei US-Kunden. Alleine die Unsicherheit schlägt sich nieder. So etwa beim Brettspielentwickler Hopeful Games. Wirtschaftsreporterin Anja Dobrodinsky weiß mehr.
Das Berlin der Zukunft ist düster. Große Konzerne beherrschen die Stadt. Mutige junge Menschen versuchen dagegen aufzubegehren. So sieht es jedenfalls im Brettspiel Neon Hope aus. Entwickelt haben es drei Gründer aus Berlin und Hamburg. Einer davon ist Francesco Grote. Er beschreibt Neon Hope als kooperatives Storytelling-Spiel.
Kooperativ, das heißt, man spielt gemeinsam gegen das Spiel. Storytelling heißt, man erlebt eine Geschichte im Laufe mehrerer Episoden. Die Geschichte passt sich den Entscheidungen der Spielenden an. Und jeder und jede schlüpft in die Haut eines Charakters.
Seit dem vergangenen Jahr gibt es das Unternehmen Hopeful Games. Für das erste Spiel sammelten die Gründer kürzlich Geld über die Crowdfunding-Plattform Kickstarter ein. 100.000 Euro kamen zusammen. Das reicht, um weiterzuarbeiten. Francesco Grote hatte sich aber mehr erhofft, denn alles fing vielversprechend an. 3.000 Menschen hatten sich für das Spiel interessiert.
Da gibt uns dann Kickstarter auch die Zahl, dass typischerweise bei Brettspielen 38% von denen dein Spiel unterstützen. Und wir sind jetzt am Ende bei 15% gelandet.
Allein aus den USA gab es 1.800 Interessierte. Am Ende gaben aber nur 200 von ihnen auch Geld. Viele überlegten es sich anders. Die Spieleentwickler fragten nach.
Wir haben jeden Einzelnen davon eine Nachricht geschrieben. Viele haben eben angeführt, dass gerade die finanzielle Situation einfach zu unsicher ist und sie gerade probieren, Ausgaben, die nicht unbedingt sein müssen, ja eben zu unterlassen.
Einige erwähnten auch explizit die US-Zölle. Die schwankten während der Crowdfunding-Kampagne stark. Für deutsche Produkte zwischen 10% und 20%, für chinesische zwischen 30% und 245%. Der Großteil des Brettspiels wird in Deutschland hergestellt. Ein paar Spielfiguren und Chips kommen aber auch aus China. Und das muss das Unternehmen beim Export in die USA angeben und Zölle darauf zahlen. Im schlimmsten Fall hätten die den Preis des Spiels, er soll bei 69 Euro liegen, für US-Kunden um 20 Euro nach oben getrieben. Das war vielen Interessenten zu krass, vermutet Francesco Grote. Hopeful Games ist nur eins von vielen Unternehmen in der Region, die die Auswirkungen der Handelsstreitigkeiten spüren. Eine Studie des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung und des Instituts für Weltwirtschaft Kiel beziffert, was ein Handelskrieg für die Produktion in der Region Berlin-Brandenburg bedeuten würde und was ein Abkommen mit den USA. Mitautor Alexander Sandkamp.
Bei einem Deal wären wir bei Berlin bei einem Plus von ungefähr 5 Milliarden Euro, bei Brandenburg bei einem Plus von ungefähr 2,3 Milliarden Euro. Beim Handelskrieg würde die Produktion in Berlin ungefähr 3 Milliarden Euro sinken, in Brandenburg wären es ungefähr 1,4 Milliarden Euro.
Bei einem Handelskrieg könnte die deutsche Wirtschaft insgesamt um 0,2% schrumpfen. Bei einem Deal könnte sie hingegen um 0,5% wachsen.
Unsicherheit verdirbt das Spiel und das kostet Geld, Anja Dobrodinsky berichtete. Das Wetter in Berlin und Brandenburg bis zum Abend meist sonnig, ein paar lockere Quellwölkchen gibt's, Temperaturen warm, 22 bis 27 Grad. Am Wochenende erwartet sie unter anderem Schauer, Gewitter und schwüle Wärme, morgen Höchstwerte 24 bis 28 Grad.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice
mit Josefine Grützmacher.
Vorsicht auf der A12 Frankfurt oder Richtung Berlin zwischen Friedersdorf und Dreieck Spreeau liegen Gegenstände auf der Fahrbahn. A10 nördlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Barnim zwischen Dreieck Havelland und Oberkrämer laufen Bergungsarbeiten auf der rechten Spur. B5 Berlin Richtung Nauen in Höhe Elztal gab es einen Unfall im Baustellenbereich. Die Straße ist ab Dalgo Döberitz gesperrt. Die B166 ist nach einem Unfall zwischen dem Grenzübergang und Schwedt voll gesperrt. Zum Stadtverkehr Berlin. In Oberschöneweide ist der gesamte Kreuzungsbereich Treskow-Allee, Rummelsburger und Edisonstraße sowie an der Wuhlheide wegen Abrissarbeiten für Kraftfahrzeuge gesperrt. Fußgänger und Radfahrer können den Bereich inzwischen wieder passieren. Niederschönhausen auf der Blankenburger Straße ist zwischen Buchholzer und Siegfriedstraße an einer Baustellenampel wechselseitig nur eine Spur frei. Aktuell ist zur U-Bahn. Die Linie U3 fährt aufgrund eines Schadensereignisses nicht zwischen U-Spichernstraße und Wittenbergplatz. RBB 24 Inforadio auch für unterwegs mit unserer App.
17.40 Uhr wird es.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Für Sie im Studio Stefan Oschardt, guten Tag. Der oberste Gerichtshof der USA bläst Rückenwind in Donald Trumps Segel. Stichwort Migrationspolitik. Hunderttausende Menschen, vor allem aus Lateinamerika, verlieren ihren Schutzstatus, können abgeschoben werden. Die Nachrichten mit Josefine Grützmacher.
Das oberste Gericht in den USA hat Präsident Trump den Weg zu massenhaften Abschiebungen geebnet. Das humanitäre Aufenthaltsrecht für mehr als eine 500.000 Menschen aus 4 Ländern dürfe beendet werden, entschieden die Richter des Supreme Courts. Betroffen sind Migranten aus Kuba, Haiti, Nicaragua und Venezuela. In einem anderen Fall hatte das Gericht schon erlaubt, dass der Schutzstatus von 350.000 Venezolanern aufgehoben wird. Die gesamte Bevölkerung des Gazastreifens ist nach Einschätzung der Vereinten Nationen inzwischen von einer Hungersnot bedroht. Die UNO teilte in Genf mit, Israel lasse weiter fast keine humanitäre Hilfe mehr in das Küstengebiet. Nur ein Teil der Lastwagen mit Lebensmitteln habe überhaupt eine Genehmigung erhalten, bis zur Grenze zu fahren. Von dort kämen sie dann aber aufgrund bürokratischer und sicherheitstechnischer Hindernisse praktisch nicht weiter. Zur Lage im Gazastreifen hören Sie nach diesen Nachrichten ein Gespräch mit einem Israel-Experten der Stiftung Wissenschaft und Politik. Nach dem Gletscherabbruch in der Schweiz wächst die Hoffnung auf einen glimpflichen Verlauf der Katastrophe. Die Lage rund um das verschüttete Dorf Blatten im Lötschental bleibt aber angespannt. Unser Korrespondent für die Schweiz, Thomas Wagner.
Ausgelöscht, alles weg. Übrig geblieben sei nur eine Art Ground Zero, so der Präsident der Gemeinde Blatten, Matthias Bellwald, am späten Nachmittag auf einer Medienkonferenz im Schweizer Kanton Wallis. Nachdem alle 365 Bewohnerinnen und Bewohner rechtzeitig evakuiert worden seien, habe der Bergsturz am Mittwoch aber den gesamten Gebäudebestand vernichtet. Ein Sicherheitsexperte schilderte die Gefahr, die nun für benachbarte Orte bestehe. Durch den riesigen Felskegel staue sich die Lonza, der Fluss durch Platten, derart auf, dass man eine Flutwelle nicht mehr ausschließen könne. Allerdings habe man auch festgestellt, dass das Wasser an bestimmten Stellen wieder langsam abfließe. Das gebe Anlass zu vorsichtigem Optimismus. Immer noch bestehe allerdings für Sicherheitsteams derart große Gefahren, dass sie nicht bis zum verschütteten Dorf vordringen können.
Weltweit gibt es inzwischen doppelt so viele Tage mit extremer Hitze wie vor Beginn des menschengemachten Klimawandels. Das geht aus Untersuchungen mehrerer Klimaorganisationen hervor. So war in den vergangenen 12 Monaten rund die Hälfte der Menschheit im Schnitt einen Monat mehr der Hitze ausgesetzt als üblich. Aktuell gibt es Hitzewellen in Spanien und Portugal. Aus Madrid Christian Sachsinger.
Heiße Wüstenluft hat sich schon seit Anfang der Woche auf der iberischen Halbinsel breit gemacht. Tag für Tag sind die Temperaturen angestiegen und haben jetzt an manchen Orten 40 Grad erreicht. Für die meisten der autonomen Gemeinschaften Spaniens, vergleichbar mit den deutschen Bundesländern, gibt es für heute und teilweise auch noch für morgen Hitzewarnungen. Auch in Portugal haben die Behörden Hitzewarnungen herausgegeben. Dort werden lokale Temperaturrekorde für den Mai vermeldet. Unangenehm auch, für die nächsten Tage wird hier mit Wüstenstaub gerechnet, ein Problem für die Luftqualität.
Die Inflationsrate in Deutschland ist im zu Ende gehenden Monat gleich geblieben. Das hat das Statistische Bundesamt in Wiesbaden auf Basis einer ersten Schätzung mitgeteilt. Danach haben sich Waren und Dienstleistungen im Mai um 2,1% im Vergleich zum Vorjahresmonat verteuert. Auch im April lag die Inflationsrate bei 2,1%. Deutlich billiger geworden ist Energie. Ein Grund dafür sind fallende Weltmarktpreise für Rohöl. Spürbar teurer geworden sind dagegen Nahrungsmittel. Die Berliner U-Bahn-Linie U3 ist seit dem frühen Nachmittag unterbrochen. Nach Angaben der BVG hat sich bei Straßenbauarbeiten am Bahnhof Schwichernstraße Putz von der Tunneldecke gelöst. Die Standfestigkeit des Tunnels sei aber nicht beeinträchtigt, sagte ein Sprecher. Trotzdem werde die Sperrung voraussichtlich ein paar Tage andauern. Vorerst fahren zwischen den Bahnhöfen Wittenbergplatz und Fährberliner Platz Ersatzbusse. Am Tegeler See im Berliner Bezirk Reinickendorf besteht für Tiere wieder Gefahr durch Blaualgen. Wie ein Sprecher des Bezirksamtes mitgeteilt hat, soll vor einigen Tagen ein Hund verendet sein, der typische Symptome einer Vergiftung mit Blaualgen zeigte. Demnach handelt es sich um neuartige Blaualgen bzw. Cyanobakterien, die zusammen mit Wasserpflanzen auftreten. Für Menschen besteht keine Gefahr. 2017 wurden erstmals Blaualgentoxine im Tegeler See nachgewiesen. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter? Bis zum Abend ist es meist sonnig mit wenigen lockeren Quellwolken. Aktuell in Berlin-Wannsee 23, in Marzahn 25, in Stechlin 22 und in Senftenberg 27 Grad. Nachts wechselnd bewölkt, aber meist trocken bei Tiefstemperaturen bis 12 Grad. Morgen gibt's dann einen Wechsel aus Sonne und Wolken. Vereinzelt sind Schauer oder Gewitter möglich bei Höchstwerten von 24 bis 28 Grad. Die Zeit 17.45 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Ich bin Stefan Oswald, guten Tag. Gestern gab es wieder schwere Angriffe der israelischen Armee mit vielen Toten im Gazastreifen. Heute erklärt die israelische Regierung Zustimmung zu einem sogenannten Friedensplan der USA. Der sieht eine 60-tägige Waffenruhe vor, außerdem den Austausch von Geiseln und Gefangenen und UN-Hilfslieferungen. Aus der israelischen Regierung, kann man aber auch sagen, gibt es widersprüchliche Signale. Da ist die Zustimmung zur Waffenruhe einerseits. Dann gibt es einen Sicherheitsminister, der volle Härte in Gaza will. Und einen Verteidigungsminister, der will einen jüdischen Staat im Westjordanland. Ich habe Peter Lintl, Nahostexperte der Stiftung Wissenschaft und Politik, nach einer Einordnung gefragt.
Ich glaube, die ersten beiden Sachen muss man auseinanderhalten mit der Ankündigung des Verteidigungsministers. Dass die volle Härte in Gaza gezeigt werden soll, so wie es ein Smotrich oder ein Ben-Gvir, den Sie gerade zitiert haben, dass die gezeigt werden soll, das ist ja schon lange so, dass gewisse Strömungen in der israelischen Regierung am liebsten den Gazastreifen annektieren wollen, die Menschen migrieren, vertreiben wollen und sogar Siedlungen wieder aufbauen wollen. Netanyahu will das nicht unbedingt, sieht sich aber immer mehr gezwungen, denen Recht zu geben. Gleichwohl haben wir jetzt in der letzten Woche zum ersten Mal quasi eine Einheitsfront fast aller westlichen Staaten plus der arabischen Staaten. Deswegen musste Netanyahu wieder etwas einlenken. Ich glaube, das ist so die Gemengelage, die wir gerade innenpolitisch in Bezug auf Gaza sehen. Westjordanland ist nochmal eine andere Baustelle, würde ich sagen.
Also kann man sagen, Netanyahu ist eine Geisel der Siedlerbewegung geworden, der Extremen?
Ein Geisel ist, glaube ich, zu viel gesagt. Aber natürlich ist es so, dass Netanyahu keine andere Machtoption hat, als diese Parteien, die Parteien von Ben-Gvir und Smotrich, die ja die Siedlerbewegung repräsentieren, noch ein bisschen darüber hinaus. Er ist auf die angewiesen. Von daher haben die Siedlerinnen und Siedler so viel Macht wie noch nie in der israelischen Geschichte derzeit. Das kann man, glaube ich, schon sagen.
Nun gab es ja in letzter Zeit wieder viele Proteste, auch wegen Korruptionsvorwürfen gegen Netanyahu. Die Angehörigen der Geiseln, die es ja immer noch gibt in Gaza, die sind sauer auf Netanyahu. Wie viel Rückhalt hat denn eigentlich dessen Regierung überhaupt noch in der Bevölkerung?
Ja, die Korruptionsvorwürfe, die tauchen immer wieder auf, aber wirklich haben sich die auch etwas abgenutzt, auch wenn immer wieder neue Korruptionsvorwürfe aufkommen. Aber gleichzeitig muss man ja trotzdem sagen, diese Regierung Netanyahu hat seit circa März 2023 in keiner einzigen seriösen Umfrage mehr eine Mehrheit. Das heißt, Rückhalt hat diese Regierung für ihre Politik eigentlich nicht mehr. Unabhängig davon, wenn sie zur Wahl geht, weiß sie, dass sie wahrscheinlich abgewählt wird. Und das schweißt natürlich auch zusammen.
Das ist die Perspektive aus der Innensicht sozusagen Israels, aber auch schauen wir mal nach außen. Der Bundeskanzler ging ja in dieser Woche auf deutliche Distanz zu Israel. Es gibt eine Diskussion auch um deutsche Waffenlieferungen nach Israel. Auch andere Staats- und Regierungschefs äußern Kritik. Wie viele Freunde hat eigentlich Israel noch?
Ungarn. Nein, so kann man es nicht sagen. Nein, natürlich, also ich glaube, die richtigere Frage ist, wer unterstützt diesen Krieg in Gaza noch? Freunde ist weiter Begriff. Ich glaube, Deutschland wird sich weiterhin als Freund bezeichnen, die USA werden sich auch als Freund bezeichnen, aber wer unterstützt diesen Krieg in Gaza noch? Und da wird es wirklich dünn. Da kann man nur einzelne Staaten suchen. Wie gesagt, vielleicht Ungarn, Orban sagt nicht viel dazu, aber in der sogenannten westlichen Welt scheint es derzeit niemanden mehr zu geben, nicht einmal mehr die Trump-Regierung, die diesen Krieg so unterstützt. Und das macht sich natürlich jetzt auch in Israel bemerkbar.
Schauen wir mal auf die andere Seite, Hamas. Wie stark ist die Terrororganisation überhaupt noch und wie viel Rückhalt gibt es noch durch den Iran?
Erste Frage ist schwer zu beantworten. Als Primärquellen kann man das natürlich von außen sowieso nicht feststellen. Die israelische Armee geht davon aus, dass sie quasi ihre Personalzahlen, ihre Kämpferzahlen wieder aufstocken konnten, wie etwa auf Vorkriegsniveau. Dabei muss man aber sagen, die sind nicht trainiert, die haben schlechtere Waffen, also ist es nicht mehr die gleiche Armee, Terroristenarmee, wie auch immer sie wollen, wie sie vor dem Krieg war. Aber es ist ein Zeichen, die Hamas bekommt weiterhin Zulauf, wohl aus einer Reihe von Gründen. Erstens gibt es keine andere politische Vision und andererseits hat die Hamas wohl trotzdem noch am meisten Einfluss im Gazastreifen, auch um Lebensmittel zu verteilen, um Dinge zu distributieren. Also sie hat schon noch Einfluss. Der Iran oder Iran selbst im Gazastreifen ist quasi nicht mehr existent. Iran kann keine finanziellen Mittel mehr senden, kann keine Güter mehr senden. Von daher, iranischer Einfluss ist im Gazastreifen so gut wie nicht mehr zu finden.
Sagt Peter Lintl zur Lage in Israel und im Gazastreifen. Er ist Nahost-Experte der Stiftung Wissenschaft und Politik. Die Zeit 17.50 Uhr, genau, Sie hören RBB 24 Inforadio und damit zu etwas ganz anderem. Es mal wieder so richtig krachen lassen und Party machen und das mit über 90 Jahren. Das klingt erstmal nicht so, als würde das zusammenpassen, von wegen. Doch genau das haben die Bewohner eines Altenheims in Brüssel gemacht. Arrangiert hat das eine Organisation, die sich gegen Einsamkeit im Alter einsetzt. ARD-Reporterin Laura Weigele über einen unvergesslichen Abend für die Senioren.
Ein Brüsseler Nachtclub an einem Samstagabend. Etwa 15 Senioren laufen auf den Eingang zu, teils mit Krücken und Rollatoren. Unter ihnen Guillaume van der Ween.
Ich war das erste Mal in einem Nachtclub kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Es war eine Studentenparty.
Student ist der 99-Jährige schon lange nicht mehr. Und sein letzter Besuch in einem Nachtclub ist auch über 40 Jahre her. Was macht er eigentlich hier? Ein paar Stunden vorher in einem Brüsseler Altenheim. Im kleinen Friseursalon stehen die Frauen Schlange. Denn bevor es auf die Piste geht, müssen sie sich noch zurechtmachen. Theresa Trosch sitzt auf dem Friseurstuhl. Eine Pflegerin trägt Puder auf und zieht den Lippenstift nach.
Es ist toll, das macht uns jünger. Und das ist schon mal nicht schlecht. Ich bin früher nie in die Disco gegangen, weil mein Mann Sportler war und immer Spiele am Samstagabend hatte.
Theresa war schon mehrmals beim Partymachen dabei. Hinter der Aktion steckt Youssef Kadar. Mit seinem Verein Puppy Boom organisiert er regelmäßig besondere Aktionen für Senioren wie Speeddating oder die Clubnacht heute. Er möchte damit ein Zeichen gegen Einsamkeit im Alter setzen.
Es ist wichtig, dass die Senioren in ihrem letzten Lebensabschnitt aufblühen, gerade mit solchen besonderen Aktivitäten. Wir werden alle mal alt.
Guillaume kann es jedenfalls kaum erwarten.
Ich will tanzen, ich muss tanzen. Boogie und Walzer liebe ich.
Mit dem Auto geht es dann ab in den Club. Guillaume wirft die Hände in die Luft und wippt mit dem Kopf im Takt zur Musik. Hey, up, 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 up. Im Club angekommen, geht das Spektakel direkt los. Die Senioren sitzen auf grünen Samtsesseln in einer VIP-Lounge. Kellner servieren Sekt mit Wunderkerzen. Goldenes Konfetti fliegt durch die Luft. Guillaume zögert keine Sekunde. Sofort stürmt er die Tanzfläche. Mit 99 Jahren ist er topfit. Sein Geheimnis? Jeden Tag Gymnastik. Zuerst tanzen die Senioren noch zusammen klassisch Paartanz, dann füllt sich die Tanzfläche. Plötzlich ist Guillaume umringt von jungen Menschen, die ausgelassen tanzen. Was sagen die zu den Überraschungsgästen?
Das ist perfekt für sie und für uns. Sie geben uns Energie, wenn wir sehen, wie sie mit 70, 80 Jahren lachen und all das machen.
Es ist sehr inspirierend und toll zu sehen, dass alte Menschen sich wie wir amüsieren und den Moment genießen.
Die Musik dröhnt, der Takt geht ins Blut. Guillaume dreht sich, geht in die Knie und bewegt sich zum Rhythmus der Musik. Boogie und Walzer waren gestern, heute sind Afrobeats angesagt.
Ah, das ist gut. Ich habe einen sehr, sehr schönen Abend. Ganz ehrlich, es ist einzigartig.
Heute Nacht zählen nicht die Jahre, sondern die Augenblicke. Und Guillaume, der möchte beim nächsten Mal wieder mittanzen.
Die Generation 90 plus lässt es krachen in einem Nachtclub in Brüssel. Schöne Aktionen gegen Einsamkeit im Alter, Laura Weigele berichtete.
RBB 24 Inforadio Kultur.
In diesem Jahr wird ein Weltstar 200 Jahre alt, die Berliner Museumsinsel. Über 3 Millionen Menschen kommen jährlich hierher und das soll gefeiert werden, nicht ein, nicht zwei, sondern 5 Jahre lang mit einem Jubiläumsjahr 5. Und das beginnt heute mit einem großen Inselfest. Unsere Kulturreporterin Barbara Wiegand schaut nochmal zurück auf 200 Jahre Museumsinsel, die auch Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner, CDU, würdigt.
Meine Damen und Herren, ob Nofretete, Skulpturen, Sammlung oder der Pergamonaltar. Die Museumsinsel ist eine der Hauptattraktionen Berlins und auch der Status als Weltkulturerbe machen sie zu einem kulturellen Schatz.
So würdigt Berlins regierender Bürgermeister Wegner, Schirmherr des Jubiläums, die Museumsinsel als Schatz, ja als ganze Schatzinsel. Auf der neben Stars wie Nofretete, Betender Knabe, Mönch am Meer, tausende von Objekten, archäologischen Funden, Skulpturen, Gemälden von der Prähistorie bis zur Kunst des 19. Jahrhunderts in 5 Häusern zu finden sind. Angefangen mit dem alten Museum, dessen Baubeginn vor 200 Jahren gewissermaßen Initialzündung für das kulturelle Eiland zwischen Spree und Spreekanal war. Im Laufe der folgenden 100 Jahre entstanden hier das neue Museum und die alte Nationalgalerie nach Entwürfen von Friedrich August Stüler, das Bode- und das Pergamonmuseum. Ein 2019 um das zentrale Eingangsgebäude, die James-Simon-Galerie, ergänztes Ensemble, das nicht nur Museumsarchitektur und Ausstellungsgeschichte, sondern überhaupt deutsche Geschichte widerspiegelt, meint Hermann Parzinger, Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz.
Das begann mit Schinkels alten Museum. Die napoleonischen Kriege über Jahrzehnte, Preußen war wirtschaftlich, finanziell am Ende. Und trotzdem hat man ein Museum gebaut mit den besten Architekten seiner Zeit. Dann die preußische Prägung mit dem neuen Museum. Und danach dann nach der Reichseinigung das imperiale Ausgreifen, letztlich mit dem Pergamonmuseum, mit den Schätzen des Nahen Ostens und natürlich auch mit der Geschichte des neuen Museums, dass man nicht wieder so herstellt, als wäre nichts gewesen, sondern wo Geschichte, auch Geschichte der Zerstörung, die von deutschem Boden ausging, auch hier wieder sichtbar gehalten wird.
So wurden beim stark beschädigten neuen Museum Spuren der Zerstörung sichtbar gelassen. Sein Wiederaufbau war nach der Sanierung der alten Nationalgalerie und des Bode-Museums Teil 3 des 1999 beschlossenen milliardenschweren Masterplans Museumsinsel. Teil 4, die komplexe Sanierung des Pergamonmuseums, ist noch in vollem Gange. Der Besuchermagnet der Insel noch komplett geschlossen.
Das ist für uns ganz, ganz wichtig, dass wir 27 das Gebäude den großen Teil wiedereröffnen. Der gesamte Nordflügel, der komplett entkernt worden ist, wo jetzt das Museum für islamische Kunst auf doppelter Fläche zu sehen sein wird. Und dann natürlich der Altarsaal ist wieder zugänglich und der ist wirklich ganz, ganz wunderbar geworden.
Die teilweise Wiedereröffnung des Pergamonmuseums gehört zu den über 5 Jahre gestreckten Feierlichkeiten zu 200 Jahren Museumsinsel, erläutert Matthias Wemhoff, Direktor des Museums für Vor- und Frühgeschichte.
Auch in diesem Jahr findet schon ganz viel statt. Wir werden im Juni eine spektakuläre Ausstellung in der James-Simon-Galerie zeigen, die Bronzen von San Casciano. Jedes Jahr richten wir den Blick auf ein besonderes Haus.
Bis 2030 heißt es also, ab auf die Insel mit einzelnen Höhepunkten in den 5 Häusern des kulturellen Eilands.
Die Berliner Museumsinsel wird 200 Jahre alt. Dazu startet heute das große Inselfest. Gefeiert wird noch das ganze Wochenende mit Theateraufführungen, Konzerten, Workshops und einem Festakt dann am Sonntag. Kurzer Blick aufs Wetter in Berlin und Brandenburg am Abend. Bis zum Abend muss es heißen, meist sonnig, wenig lockere Quellwolken, Temperaturen aktuell zwischen 23 und 27 Grad. Ich weiß, Sie warten sehnsüchtig auf Clemens Schulze. Ihr Wunsch sei uns Befehl, der wird hier gleich am Mikrofon übernehmen. Ich sag Tschüss für heute und wünsche ein schönes Wochenende. Aber Josefine Grützmacher, die ist natürlich auch noch da. Die hat die Nachrichten für Sie und jetzt erstmal den Verkehrsservice.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Auf den Brandenburger Autobahnen kommen Sie derzeit gut voran. B5 Berlin Richtung Nauen in Höhe Elztal gab es einen Unfall im Baustellenbereich. Es staut sich ab Dalgo-Döberitz. Gute Nachrichten haben wir von der B166. Die Unfallstelle zwischen dem Grenzübergang und Schwedt-Oder konnte rasch geräumt werden. Zum Stadtverkehr Berlin. In Oberschöneweide ist der gesamte Kreuzungsbereich Treskow-Allee, Rummelsburger und Edisonstraße sowie an der Wuhlheide wegen Abrissarbeiten für Kraftfahrzeuge gesperrt. Fußgänger oder Radfahrende können den Bereich inzwischen wieder passieren. Niederschönhausen auf der Blankenburger Straße ist zwischen Buchholz und Siegfriedstraße an einer Baustellenampel wechselseitig nur eine Spur frei. Kladow auf dem Kladower Damm regelt zwischen Topeliusweg und Ritterfelddamm bis Mitte August eine Baustellenampel den Verkehr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 18 Uhr mit Josefine Grützmacher. Guten Abend. Das oberste Gericht in den USA hat Präsident Trump den Weg zu massenhaften Abschiebungen geebnet. Das humanitäre Aufenthaltsrecht für mehr als eine halbe Million Menschen aus 4 Ländern dürfe beendet werden, entschieden die Richter des Supreme Courts. Betroffen sind Migranten aus Kuba, Haiti, Nicaragua und Venezuela. In einem anderen Fall hatte das Gericht schon erlaubt, dass der Schutzstatus von 350.000 Venezolanern aufgehoben wird. Die Inflation in Deutschland ist im Mai auf relativ niedrigem Niveau geblieben. Das Statistische Bundesamt gab sie mit 2,1% an. Aus Wiesbaden Alexander Schmidt.
Spürbar runter gingen im Mai die Energiepreise. Sie sanken nach den vorläufigen Berechnungen der Statistiker im Schnitt um gut 4,5%. Keine Entlastung gab es dagegen beim Einkaufen. Die Preise für Nahrungsmittel stiegen im Jahresvergleich um 2,8%. Auch Gaststätten, Besucher, Pauschalreisen und Autoreparaturen sind erneut teurer geworden.
Dieses Frühjahr war eins der trockensten seit Beginn der Aufzeichnungen. Laut Deutschem Wetterdienst hat es seit 1881 in Deutschland nur zweimal weniger geregnet, nämlich in den Jahren 1893 und 2011. Dieses Jahr fielen zwischen Anfang März und Ende Mai bundesweit nur 96 Liter Regen pro Quadratmeter. Im Nordosten waren es sogar nur 40. Der israelische Verteidigungsminister Katz hat das Westjordanland für Israel beansprucht. Katz reagierte damit auf Äußerungen des französischen Präsidenten Macron. Der hatte in Aussicht gestellt, einen palästinensischen Staat anzuerkennen. Aus Tel Aviv, Julio Segador.
Sie werden auf dem Papier einen Palästinenserstaat anerkennen, so Katz. Aber wir werden den jüdischen israelischen Staat hier auf diesem Boden errichten. Selten zuvor hat ein israelischer Politiker so deutlich erklärt, in dem Palästinensergebiet einen jüdisch-israelischen Staat aufbauen zu wollen.
Die Berliner U-Bahn-Linie U3 ist seit dem frühen Nachmittag unterbrochen. Nach Angaben der BVG hat sich bei Straßenbauarbeiten am Bahnhof Spichernstraße Putz von der Tunneldecke gelöst. Die